Lasst uns noch mal kurz beten. Jesus, wir danken dir für die Worte, die du gesprochen hast und von denen wir lesen dürfen. Wir danken dir, dass du letzten Endes das Wort bist. Und so bitte ich dich, dass wir jetzt wirklich auf dich schauen können und von dir lernen dürfen. Und wir bitten dich wirklich, dass du jetzt alles Störende fernhältst und dass wir einen ganz neuen Blick auf dich bekommen. Und wir danken dir, dass du uns dabei helfen möchtest. Amen. Ja, ich musste etwas schmunzeln letzte Woche, als Jonathan gesagt hatte, dass ihm ja aufgefallen wäre, so mit Blick auf die Predigten der vergangenen Wochen, dass wir noch gar keine direkte Predigt zur Jahreslosung gehört haben. In den letzten Jahren war das ja durchaus immer mal so, dass wir vielleicht schon fast zu viel dazu hatten. Dann gab es vielleicht einen Impuls im Gemeindebrief, dann gab es eine Predigt dazu und dann mussten wir im allerletzten Moment dem Prediger der nächsten Woche sagen, du kannst zwar da gerne darüber sprechen, aber in der vergangenen Woche haben wir darüber schon mal was gehört. Also noch keine direkte Predigt zur Jahreslosung. Gleichzeitig haben es irgendwie alle Prediger von Peter Ollinger über Bernd Schneider bis Jonathan Lehmann geschafft, irgendwie diese Jahreslosung doch auch anzuschneiden. War ganz interessant, so nach dem Motto, jeder redet drüber, aber keiner macht so richtig. Ich kann euch beruhigen, ich werde es heute nicht besser machen. Zumindest werde ich nicht ausschließlich über diese Stelle sprechen. Aber vielleicht doch zur Ermutigung. Das ein oder andere kann ich dazu sagen und werde auch ein wenig mehr dazu sagen, als das vielleicht bis heute geschehen ist. Die Jahreslosung, wer sich damit mal so ein bisschen beschäftigt, die funktioniert ein bisschen anders wie diese tollen blauen Bücher, die wir haben, wo wir die täglichen Herrnhuter-Losungen lesen dürfen. Also die kommen von einer anderen Organisation. Und zwar wird die Jahreslosung jedes Jahr von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen herausgegeben. Und wer sich das mal durchliest, der wird feststellen, dass es sehr, sehr spannend ist, wenn man mal schaut, wie das eigentlich begonnen hat. Wie das alles entstanden ist. Da gab es Mitte des 19. Jahrhunderts einen Pfarrer, der seine Konfirmanden zum Bibellesen ermutigen wollte. Und der hat dann damit angefangen mit so einem Vers, der dann quasi für das ganze Jahr galt. Und das ist interessant, wie sich das dann weiterentwickelt hat. Wie gesagt, heute wird das ja auch teilweise schon mehrere Jahre im Voraus festgelegt, was dann da der Vers ist. Jedenfalls soll dieser Vers so eine Hilfe sein, sich in diesem Jahr, um das es geht, mit einem bestimmten Thema, mit einem bestimmten Vers einfach mal besonders zu beschäftigen. Natürlich ist es weiterhin gut, die gesamte Bibel zu lesen, aber dieser eine Vers, der sticht vielleicht mal raus und der begegnet einem vielleicht auch immer wieder in diesem Jahr. 2021 kommt dieser Vers aus Lukas 6, Vers 36, wo es heißt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und dieses Thema ist tatsächlich ziemlich präsent. Schon alleine in dieser Gemeinde, in den Predigten, in den vergangenen Wochen gewesen. Ich habe es erwähnt, einige haben das schon angeschnitten. Und dann ganz passend beim Allianz-Gebetsabend am Mittwoch, den wir hier veranstaltet haben, wenn man das durchgegangen ist, in der Themenliste, die vorgegeben waren von der Evangelischen Allianz, da tauchte das vorgegebene Thema auf, der barmherzige Samariter. Also auch da ging es um Barmherzigkeit. Letzte Woche haben wir gelesen, dass es um heitere, barmherzige Diener ging in der Predigt vom Jonathan. Am Mittwoch ging es um den barmherzigen Samariter. Und die Jahreslosung, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Barmherzigkeit im Deutschen ist dieses Wort von dem lateinischen Misericordia abgeleitet. Und der ein oder andere, der vielleicht durchaus den bisschen Latein oder mit Latein verwandten Sprachen, der sich da auskennt, der wird feststellen, das heißt, ein Herz für die Armen haben. Barmherzigkeit bedeutet, ein Herz für die Armen zu haben. Über diesen Vers könnte man jetzt natürlich ganz, ganz viel sagen. Wir wollen vor allem erstmal drauf schauen, in welchem Zusammenhang steht er. Also warum tätigt Jesus diese Aussage? Und ich lese mit uns ein paar Verse aus diesem sechsten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Das ist im Prinzip die lukanische, also die Version von Lukas, von der Bergpredigt. Und Jesus beginnt erstmal damit, dass er von der Feindesliebe redet, die ist uns ja bekannt, also damit können wir was anfangen. Und dann fügt er folgende Worte hinzu. Jesus sagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Vergebt, dann wird auch euch vergeben werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Ihr werdet mit einem vollen, gedrückten, gerüttelten und überlaufenden Maß an Gutem überschüttet. Gott wird das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, auch für euch verwenden. Er machte es noch an einigen Vergleichen deutlich. Kann denn ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die nächste Grube fallen? Ein Jünger ist doch nicht besser als sein Lehrer. Erst wenn er alles von ihm gelernt hat, wird er so weit sein wie dieser. Was kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders, bemerkst aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, siehst aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen und den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen können. Das sind die Worte, die Jesus hier wählt und einleitet mit den Worten, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Kennt ihr das aus dem Alltag vielleicht, wenn ihr irgendetwas lest oder wenn irgendjemand anderes von etwas redet, über etwas redet, ihr euch aber, während die Person davon erzählt, ihr euch das eigentlich gar nicht vorstellen könnt, was die Person damit eigentlich meint. Wenn dann aber jemand eine bildhafte Sprache benutzt oder tatsächlich vielleicht sogar etwas aufmalt, aufskizziert, dann wird einem das schon viel klarer. Also da will dir jemand zum Beispiel den Weg zum Bahnhof beschreiben, aber du kannst mit diesem rechts und dann links und dann geradeaus und dann bei der Tankstelle durch den Schleichweg, damit kannst du gerade gar nichts anfangen. Wenn die Person das aber hier aufmalt auf Papier, aufzeichnen, dann habt ihr schon eine bessere Idee davon, wo ihr eigentlich hin müsst. Ich meine, was meint ihr, warum bildhafte Navigationsgeräte und Google Maps, warum die so beliebt sind? Ja, weil man das auch sehen kann. Man kann es lesen, es wird einem gesagt, wo man lang muss, und man kann es auch sehen. So funktionieren wir Menschen. Wir brauchen es häufig bildhaft. Jesus hätte noch so viele Bergpredigten halten können. Wenn er es aber nicht immer wieder mit Geschichten und mit Beispielen verdeutlicht hätte, dann wüssten wir viel weniger, wovon er eigentlich redet. Deswegen macht er das Beispiel von der bittenden Witwe oder von dem verlorenen Sohn oder von dem reichen Kornbauer und so weiter. Er malte sozusagen immer wieder Bilder von dem, was er da gerade eigentlich an lehrhaften Aussagen getätigt hat. Und dazu gehört auch dieses Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner. Das ist wie so eine Zeichnung von Jesus, die auf verblüffende Art und Weise unterstreicht, was Jesus eigentlich meint, wenn er diese Worte ausspricht, seid barmherzig, wie auch mein Vater barmherzig ist. Jesus bringt, wir haben das gehört in der Schriftlesung, bringt hier einen Pharisäer und einen Zöllner auf die Leinwand. Sie beide sind beim Gebet im Tempel und eigentlich ist eine bessere Übersetzung oder die Vorstellung dahinter ist, dass sie hinauf zum Tempel gehen. Und das war jetzt nicht, höchstwahrscheinlich nicht irgendeine private Gebetszeit. Ich meine, da waren ja viele Leute, die da immer wieder hingingen und sicherlich auch privat gebetet haben. Das kann schon sein, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich hier um das Nachmittagsgebet handelte. Einmal am Tag versammelten sich um 3 Uhr nachmittags Gläubige zum Gottesdienst. Also wenn hier Beten steht, ist beides gemeint. Das persönliche Gebet, das man da verrichten konnte, und gleichzeitig die Anbetung gemeinsam als Gemeinde im Tempel. Dort waren sie, kamen sie zusammen, während gleichzeitig im Heiligtum der Priester das Sündopfer für die Sünden Israels darbrachte. Denken wir vielleicht an Zacharias, ja, Weihnachten ist jetzt noch nicht so lange her, wo Zacharias dann im Heiligtum dem Engel begegnete und der ihm dann sagte, dass er da Johannes zur Welt oder bekommen würde, er und seine Frau. So eine Geschichte ist das jetzt hier. Also Sündopfer für die Sünden, da wird das dargebracht im Heiligtum und der Pharisäer und der Zöllner kommen hier zum Gebet zusammen. Nicht nur die beiden, wie gesagt, sondern auch viele andere Leute, alle möglichen und dabei natürlich auch nicht nur die Oberschicht. Nicht nur die ganz Religiösen, die das vielleicht beruflich auch irgendwie gemacht haben und die ganzen Rabbiner, sondern das waren hier auch die einfachen Leute, die gläubig waren und die einfach anbeten wollten. Die kamen da zusammen. Jetzt heißt es, und Jesus malt sozusagen jetzt weiter, malt sozusagen das nächste Bild. Es heißt, und das ist jetzt in meiner Übersetzung wunderbar formuliert, da heißt es, der Pharisäer, der stellte sich hin und betete für sich. Eine sehr zutreffende Formulierung. Was hier passiert, der Pharisäer stellt sich hin und betete. Das ist das, wofür Jesus an einer ganz anderen Stelle ja warnt. Der Pharisäer, der stellt sich hin, ganz bewusst, er stellt sich in den Mittelpunkt und er stellt sein Gebet in den Mittelpunkt. Das ergibt natürlich nur Sinn, wenn jetzt dieses er betete für sich nicht einfach nur irgendein leise gemurmeltes Gebet war, sondern zumindest so laut war, dass es auch die umstehenden Leute hören konnten oder wenigstens ein klein wenig mitkriegen konnten. Laut beten, das war und das ist im Judentum nichts Ungewöhnliches. Was aber ungewöhnlich ist und was merkwürdig ist, das ist das Gebet von diesem Pharisäer. Es wäre sehr normal gewesen und sehr verständlich gewesen, wenn der Pharisäer gebetet hätte, dass Gott doch seine Sünden vergeben sollte. Das ist das, was bei dem Sündopfer ja hier in der Feier eigentlich geschehen würde. Es wäre auch nichts Ungewöhnliches gewesen, wenn er für ein bestimmtes Anliegen gebetet hätte oder für jemanden Fürbitte geleistet hätte oder wenn er seinen Dank ausgesprochen hätte, Gott angebetet hätte für den, der er ist. Aber er macht nichts von alledem, sondern er dankt Gott einfach, ja gut, er dankt, aber er dankt Gott einfach, dass er anders ist, besser ist, dass er frommer ist, dass er gerechter ist als all die einfachen Leute, mit denen er da sich im Tempel versammelt. Na gut, er stand natürlich so ein bisschen abseits, so wie gesagt, so ein bisschen so, dass die Leute ihn auch sehen und hören konnten und dass er trotzdem aber nicht mit denen da zusammen war. Er war viel besser, frommer, gerechter als die vielen Versager, als die Gauner, als die Sünder oder wie der Zöllner da drüben. Ach, wie gut, dass es da doch einen Unterschied zwischen uns gibt, zwischen mir und ihm. Jetzt geht er aber noch einen Schritt weiter. Das ist nicht das Einzige, was er hier betet. Lesen wir es nochmal kurz. Er sagt, ich faste zweimal in der Woche und spende den 10. Teil von all meinen Einkünften. Wenn man jetzt mal denkt, ein Theologe, fand ich ein tolles Bild, da sind wir wieder bei Bildern, wenn wir uns das mal so vorstellen, dass die Pharisäer das Gesetz im Judentum wie ein Grundstück betrachteten oder wie so einen Blumengarten, dass man beschützen musste, damit niemand da reintritt in dieses schöne Blumenbeet. Dann haben die Pharisäer ganz häufig noch einen Zaun drum gebaut. Ja. Beispiel, statt nur am Versöhnungstag zu fasten, so wie es das Gesetz vorgab, haben sie am besten auch noch 2 Tage davor und 2 Tage danach gefastet, um dieses Gesetz ja nicht in irgendeiner Form zu gefährden. Der Pharisäer in unserem Gleichnis, der baute jetzt gleich noch eine Mauer um diesen Zaun herum. Er fastete nicht um diesen Versöhnungstag herum, sondern gleich 2-mal in jeder Woche des Jahres. Der hat einfach sichergestellt, dass er so häufig wie möglich fastet, um ja nicht das Gesetz zu übertreten. Und auch die Spende des 10. aller Einkünfte, da gibt es natürlich Anklänge im Alten Testament, daran orientieren wir uns, das klingt für uns erstmal biblisch, aber zur damaligen Zeit, zum Judentum des Neuen Testaments, war das nicht unbedingt in der Form so vorgesehen, dass er wirklich von allen Einkünften gleich den 10. gibt. Von daher übertreibt es auch an dieser Stelle ein wenig oder macht er mehr als notwendig gewesen wäre. Also was der Pharisäer hier veranstaltet, das ist letzten Endes eigentlich kein Gebet, sondern es ist eine Auflistung all seiner guten Taten, seiner Frömmigkeit und seiner Selbstgerechtigkeit. Er spricht von seiner ganz persönlichen Trophäensammlung und verachtet alle, die ganz, ganz weit davon entfernt sind. Nächstes Bild. Jesus zeichnet weiter, skizziert weiter, aber jetzt malt er mit ganz anderen Farben. Denn da ist ja noch der Zöllner. Und wir müssen jetzt eigentlich nicht viel dazu erwähnen, wie die Berufsgilde der Zöllner, wie dieser Beruf angesehen wurde. Die Zolleinnehmer, das waren die korrupten Verräter, die mit den Römern zusammenarbeiteten und die Gott auch den Rücken gekehrt hatten. Der Zöllner in diesem Gleichnis hier, der weiß aber offenbar, was er getan hat. Auch wenn Jesus jetzt nicht darauf eingeht, ob damit das Politische gemeint war, also das Berufliche, oder vielleicht auch das Private, was den Zöllner in irgendeiner Form hier beschäftigte. Ganz anders als der Pharisäer steht der Zöllner nicht im Mittelpunkt, sondern er steht abseits der großen Menge, wirklich abseits. Und er ist so verzweifelt, dass er sich an die Brust schlägt. Das kommt übrigens nur bei der Kreuzigung Jesu vor, dass sich die Frauen dort an die Brust schlagen im Neuen Testament. Das heißt, er war wirklich verzweifelt. Sowas machte man nur, wenn man in ganz großen Schmerzen war und wenn man keinen Ausweg wusste. Es war ein Zeichen dafür, an die Brust schlagen. Er war verzweifelt und sein Gebet ist daher auch gar keine Auflistung von irgendwelchen guten oder schlechten Tagen, sondern es ist einfach nur die Bitte um Gnade. Genau genommen heißt sein Ausruf, den er hier tätigt, Gott sei mir gnädig, heißt so viel wie sühne mich, schaffe mir Sühne. Und diese ganze Szenerie, das erwähnt Jesus nicht, aber das kann man sich so im Hinterkopf mitdenken oder mit vorstellen. Diese ganze Szenerie läuft ab, während vermutlich ein Lamm auf dem Altar zur Sühne der Sünden geopfert wurde. Das gehörte zu diesem täglichen Nachmittagsgebet dazu. Und mit diesem Zöllner, der ausruft hier, Gott, ich bin ein Sünder, schaffe Sühne für mich, endet dieses Gleichnis. Auch relativ typisch für Jesus, hört er manchmal einfach auf. Und trotzdem macht Jesus dann noch ganz deutlich, was sein Punkt ist. Er sagt, dieser Mann wurde von Gott für unschuldig erklärt, der andere, nicht mehr der große, tolle Pharisäer, nee, der andere, der nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird von Gott erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wird von Gott erhöht werden. Wie gesagt, dass der andere jetzt ein überaus frommer Pharisäer war, das spielt keine Rolle mehr. Worum geht es Jesus hier? Das Gleichnis, da könnte man manchmal so drauf kommen, das hat nicht nur damit zu tun, dass einer hier ganz prahlerisch betet und der andere super demütig ist. Es geht nicht nur um diese Gegenüberstellung des Gebetes, das auch. Aber die Einleitung am Anfang des Gleichnisses, und Alexander hat das vorhin gelesen, die sagt ganz klar, was hier wichtig ist. Dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Jesus wendet sich gegen die, die so viel Vertrauen in ihre eigenen, Klammer auf, geistlichen, Klammer zu, Errungenschaften haben, dass sie von anderen abschätzig denken oder sie abschätzig behandeln. Als weniger gerecht. Und ihnen stellt er dann diejenigen gegenüber, die verstanden haben, dass sie keine Gnade verdient haben, aber diese dringend nötig haben. Es ist so, als würde Jesus mit dieser Geschichte, mit diesem Bild, seine Worte aus einigen Kapiteln vorher wiederholen, wo er sagt, sei doch gegenüber dem Zöllner barmherzig, so wie Gott auch dir gegenüber barmherzig wäre. Wenn du nicht so arrogant, wenn du nicht so uneinsichtig deine guten Taten zur Schau stellen würdest. Warum schaust du auf den Splitter beim Zöllner und siehst nicht deinen eigenen Balken? So wie du den Zöllner misst, wirst auch du gemessen werden. Gott ist ein barmherziger Gott, wenn wir erkennen, dass wir diese Barmherzigkeit, dass wir sein Herz für die Armen, für die geistlich Armen, dass wir das brauchen. Jesus fügt dieses Bild sozusagen seinen Worten hinzu, dieses Gleichnis, diese bildhafte Geschichte als Erklärung für das, was er immer wieder in seinen Lehren weitergibt. Jetzt ist das Interessante an berühmten Bildern oder auch an Literatur, die weltberühmt ist, dass es auch heute ja ganz häufig noch Einfluss hat. Also entweder liest man das und man findet sich selbst darin wieder, oder andere Menschen werden ganz neu inspiriert, vielleicht sogar ganz neue Kunstwerke zu entwerfen. Also woran ich denken musste, war irgendwie so, wenn man an berühmte Bilder denkt, da fiel mir natürlich irgendwann die Mona Lisa ein. Und dann fiel mir ein, dass es auch Lieder gibt, die entweder von der Mona Lisa singen oder auch ganz, die einfach Mona Lisa heißen und die dann sich auf irgendeine Person beispielsweise beziehen und das dann irgendwie in Verbindung steht. Also, dass es da einfach eine neue, dass es inspiriert hat zu einem weiteren Kunstwerk. Auf jeden Fall geht es darum, dass diese Botschaft, die in einem Bild, in einem Text vielleicht, in einem Lied enthalten ist, dass die weitere Kreise zieht. Und so ist das auch hier, dieses imaginäre Bild, das Jesus hier mit seiner Geschichte malt, das ist nämlich noch nicht fertig, auch wenn sein Gleichnis hier so abrupt aufhört. Denn Jesus malt auch heute diese Pinselstriche noch dazu oder malt noch weitere Pinselstriche dazu. Denn das Wunderbare an diesem Gleichnis ist, dass es uns alle wunderbar in einen ganz schönen Schockzustand versetzt. Denn während wir zuhören, verfestigt sich dieser Gedanke in unseren Köpfen und Herzen: Ach, wie gut, dass ich nicht so bin wie der Pharisäer in dem Gleichnis. Hand aufs Herz, wer hat das vielleicht schon mal so gedacht? Wem ist das schon mal so gegangen, dass er das Gleichnis gelesen hat und gesagt hat, ja gut, aber so wie dieser Pharisäer bin ich ja nicht, das ist ja gut. Mir geht es ja eher so wie dem Zöllner. Ich habe mir solche Gedanken während der Predigtvorbereitung ständig gemacht. Jesus entlarvt hier mit diesem Gleichnis unsere Doppelmoral. Vielleicht ein Beispiel, die aktuelle Zeit, die ist eigentlich ein super Beispiel dafür, wie wir damit umgehen. Ja, also da trägt jemand beim Einkaufen die Maske falsch herum oder ist irgendwie in einer zu großen Gruppe unterwegs und dann geht unser innerer Regelhüter an und dann sagen wir, das kann eigentlich nicht sein und gut, dass ich das besser mache. Klammer auf, das ist was anderes hier in diesem Raum, wenn ich euch sage, zieht die Maske nochmal auf, ja, das ist ein Unterschied, das müssen wir ein bisschen unterschiedlich halten. Ja, aber so im Alltag, die Person da drüben, die hält sich nicht so dran. Was ist aber damit, dass ich doch selbst kürzlich erst bei jemandem mit zwei anderen Haushalten zu Besuch war? Klar, gut, ich weiß, was ich da tue. Ich kann das ja bei mir auch besser kontrollieren, als der andere das kann. Aber suche ich da nicht den Splitter beim anderen, als auf meinen eigenen Balken zu schauen? Und im geistlichen Bereich ist das ja nicht viel besser. Da betet jemand nicht so, wie ich es für richtig halte. Da lebt jemand ein Leben anders, als ich das aus der Bibel heraus sehe. Da geht jemand lieblos mit anderen um und ich denke mir, dass ich ja nicht so lieblos reagieren oder agieren würde in der Situation. Und dann fällt mir irgendwann in alledem auf, dass ich nicht besser bin als dieser arrogante Pharisäer in dem Gleichnis, der von sich selbst so überzeugt ist, dass er sich vergleicht, dass er sagt, ja gut, ich bin viel besser. Der sich letzten Endes über den anderen stellt und damit eben nicht das in den Mittelpunkt stellt, was eigentlich in den Mittelpunkt gehört. Nämlich dieses einfache Bekenntnis, dass wir Hilfe brauchen, dass wir Gnade brauchen, dass wir Sühne durch das Lamm, das der Welt Sünde trägt, dass wir das brauchen. Wir brauchen die Barmherzigkeit des Vaters, die er uns in Christus zukommen lässt. Es geht nicht anders. Und wenn wir andere Menschen sehen, wenn wir wirklich nicht nur auf uns schauen, sondern auch auf andere Leute schauen, wenn wir wirklich dieser Versuchung erliegen, sage ich mal, dann gibt es nur eine richtige Verhaltensweise. Nämlich die, dass ich barmherzig sein will mit dem anderen, weil auch mein Vater barmherzig ist zu mir und zu dem anderen. Hier ist die Herausforderung. Hier ist die Aufgabe, die ich euch, die ich uns mitgebe. Wann immer wir in den nächsten Tagen, sagen wir mal, die Nachrichten schauen zum Beispiel und uns dann denken, ach, wie gut, dass ich nicht dieselben Meinungen habe wie die in der einen Partei dort oder wie jene Gruppe, die da irgendwas von sich gibt. Oder dass ich nicht so bin wie diese skandalöse Berühmtheit oder dass ich nicht so bin wie die ganzen Ungläubigen da draußen. Wenn diese Gedanken kommen, dann lasst uns beten, o Herr, sei mir Sünder gnädig und schaffe mir Sühne. Und immer wenn wir feststellen, dass wir uns über unsere Ehepartner, über den Nachbarn, über den Mitchristen, über irgendjemand anderen ärgern und dass, wenn wir dann gleichzeitig glauben, dass wir es ja viel besser machen können und dass wir ja glücklicherweise diese Probleme gar nicht haben, dass wir eine viel größere Erkenntnis haben, dann lasst uns beten, Herr, erweise mir großem Sünder Barmherzigkeit und hilf mir, barmherzig zu sein. Vielleicht können wir das als Aufgabe mitnehmen. Aber es ist nur der erste Schritt. Lasst uns dann auch noch einen zweiten Schritt gehen. Wir beten das Ganze ja nicht und wir hören das Ganze nicht und hören auch das Gleichnis nicht, um uns in absolute Verzweiflung zu stürzen. Ja, der Zöllner, der war hier verzweifelt, aber es geht nicht darum, dass wir in dieser Verzweiflung bleiben oder dass wir jetzt ein super schlechtes Gewissen haben und jeden Gedanken fünfmal hinterfragen, den wir haben. Sondern wir machen das Ganze und wir beten dieses Gebet, weil wir demjenigen vertrauen, der sein Leben gegeben hat für uns. Und wir erinnern uns daran und wir empfangen dieses neue Leben, seine Barmherzigkeit, die vom Vater kommt. Und dieses neue Leben, das empfangen wir durch das Abendmahl. Hätten wir heute eigentlich gefeiert. Aber hier kommt die Herausforderung. Wir nehmen diese Aufgabe, unsere eigenen Gedanken mal anzuschauen und dann dieses Gebet zu geben, nehmen wir jetzt ein paar Tage mit. Und am Mittwoch, da wird es hier in diesen Räumlichkeiten keine Bibel- und Gebetsstunde geben. Nicht vor Ort. Sondern ich lade euch stattdessen ein, euch zu Hause mit Brot und mit Saft hinzusetzen und euch dann in unsere Zoom- oder Telefonkonferenz einzuwählen. Weil wir dann gemeinsam zur selben Zeit, jeder bei sich zu Hause, via Telefon das Abendmahl feiern wollen. Weil wir gemeinsam erleben wollen, wie Jesus uns seine Vergebung und seine Barmherzigkeit zuspricht. Wir hören das Gleichnis, wir hören die Herausforderung, das hören wir alles gemeinsam. Aber wir wollen auch als Gemeinde gemeinsam Jesu Zuspruch annehmen, durch das Abendmahl. Wer kein Brot, wer kein Saft besorgen will oder kann, gar keine Sorge, ich werde hier gleich am Ausgang diese kleinen Packungen wieder hinlegen, wo die Oblate drin ist und der Saft, nehmt euch dann eine mit oder eine noch für jemanden in eurem Haushalt, dann könnt ihr das gerne mitnehmen, so wie es auch die letzten Male ja hier war, dass wir Abendmahl gefeiert haben, nehmt euch da was mit. Und es gibt auch eine Einleitung oder Anleitung, wie ihr euch einwählt, welche Nummer ihr wählen müsst und wie das alles vonstatten geht. Ich schicke auch nochmal eine Mail rum. Also gar keine Sorge, gar kein Problem. Aber wenn wir mit so vielen Leuten wie möglich das machen könnten, wenn wir wirklich diese Reise sozusagen gemeinsam gehen, auf uns selbst zu achten, zu beten und dann wieder zusammenzukommen und zu sagen, okay, Herr, sei mir Sünder gnädig, danke, dass von dir neues Leben kommt, dass von dir Barmherzigkeit kommt. Wollen wir das so machen? Herr, sei mir Sünder gnädig und dann kommen wir zum Abendmahl zusammen. Lasst uns gemeinsam beten.